Wir haben es jetzt hinreichend gezeigt und jetzt ist der schwarze Peter wirklich oder der Ball im Feld der ganzen Behörden. Die müssen jetzt aktiv werden. Wenn sie es nicht tun, sage ich mal, dann machen sie extrem etwas falsch. Und aus meiner Sicht müsste die zweite Konsequenz sein, sofortiger Stopp aller Tests.
Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.
Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Serie Alles, was recht ist. Wir haben heute hochkarätige weitere Anwälte, die uns helfen und Professoren, die uns nochmal auf den neuesten Stand bringen, was das ist mit der Schule und den Tests. Das ist unser Hauptthema heute. Ich begrüße ganz speziell Professor Dr. Werner Bergholz. Werner Bergholz hat eine neue, brandneue Gefährdungsanalyse gemacht. Die ist dann auch auf der Website zur Verfügung stehend. Und wir haben unsere Anwälte, die uns eben einfach erzählen wollen, wie wir an den Schulen mit den Kindern umgehen durch die täglichen Tests, die mittlerweile sind. Ich möchte hier nur mal ganz kurz nochmal betonen, es gibt viele, viele Kinder in Deutschland, die mittlerweile nicht mehr atmen können durch die Nase, weil sie jeden Tag, teilweise mehrfach, in der Nase getestet werden. Was das bedeutet, erfahren wir heute hier und wie wir damit umgehen können oder wie Eltern damit umgehen können, erfahren wir auch heute hier. Ich würde dann gerne weitergeben an Professor Bergholz, der ganz kurz bitte zusammenfasst, was in der Analyse da rausgefunden
wurde. Okay, ja, danke, dass ich das hier kurz darstellen kann. Also ich habe selber die Analyse natürlich nicht gemacht und möchte da ausdrücklich Melanie Christ und Manuela Ceresa erwähnen, die diese ganze Organisation gemacht haben und auch die Labordaten zusammengesammelt haben. Diese Stäbchen sind ja nicht, wie es immer heißt, Wattestäbchen, sondern die ähneln eher stachelschweinartigen Objekten, so wie es die Antonietta Gatti ja mal in ihren Berichten immer wieder beschrieben hat. Man könnte auch sagen, kleine Klobürsten, und zwar die, selbst wenn man sie schief anschaut, schon teilweise abbrechen. Wenn man sie in ein Wasser taucht, dann bleiben etliche dieser Stachel im Wasser. Das heißt, festzuhalten ist, dieses Plastikzeugs, nenne ich es mal, bleibt im Mund oder in der Nase. Und alles, was drauf und dran ist, verbleibt damit im Körper. Es gibt so ein paar Sachen, Aluminium, was ja eh nicht besonders gesund ist, aber das ist ja alles nicht so schlimm im Vergleich zu dem Ethylenoxid. Ethylenoxid ist ja kürzlich durch die Presse gegangen, und zwar nicht im Zusammenhang mit den Stäbchen, sondern im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Dort gibt es eine einfache Grenze, was ein Lebensmittel an Ethylenoxid enthalten darf, nämlich null. Warum null? Ethylenoxid, also ein Gas, was sterilisiert, ist extrem krebserregend. Was bedeutet das eigentlich? Irgendjemand hat gesagt in einem der öffentlichen Medien, ein Molekül reicht, um Krebs zu erzeugen. Ich sage das mal so, es gibt deswegen keine Toleranz, ja, keinen Grenzwert. Es gibt ja schließlich auch keine Toleranzdosis für Maschinengewehrfeuer. Wenn es einen trifft, dann trifft es einen. Und nachdem ja, wie gerade gesagt, von den Stäbchen einiges im Mund oder Nase bleibt, hat das technisch gesehen Lebensmittelstatus. So, wie viel ist da in den Stäbchen nachgewiesen worden? Es gibt jetzt mittlerweile mehrere Untersuchungen. Diejenigen an Stäbchen, die, sagen wir mal, bekannt war, wie alt die sind, gehen von 0,3 Mikrogramm bis 4 Mikrogramm Ethylenoxid. Damit kann jetzt mit der Größe kann man jetzt nicht so wirklich viel anfangen. Wenn ich mir das vorstellen will, diese Menge, das ist ja ein Gas, aber wenn es flüssig wäre, dann wäre es ein ganz kleines Tröpfchen, was man gerade noch sehen könnte. Oder so ein ganz kleines, wenn es ein Salz wäre, also so ein ganz kleines Krümelchen, aber wirklich ganz klein, aber noch sichtbar mit dem bloßen Auge. Wie viele Moleküle sind in so einem Mikrogramm drin? Habe ich mal ausgerechnet. Das ist eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. 10 hoch 16. Das heißt, das sind 100 Millionen mal 100 Millionen. Also es ist unsäglich. So, was ist die Konsequenz? Wir haben jetzt mehrfach nachgewiesen, es ist Ethylenoxid da, obwohl viele offizielle Stellen immer wieder sagen, kann gar nicht sein. Nach der Ethylenoxidbehandlung wird das abgepumpt, wird ein Temperaturverfahren, also ein bisschen erwärmt das Zeug, damit es dann noch besser abdampft und ist nichts mehr drauf. das ist alles recht und schön, aber das Experiment zeigt, es ist doch was da. Das heißt, in der Theorie ist nichts da, in der Praxis ist doch was da. So, wir haben es jetzt hinreichend gezeigt und jetzt ist der schwarze Peter wirklich oder der Ball im Feld der ganzen Behörden. Die müssen jetzt aktiv werden. Wenn sie es nicht tun, sage ich mal, dann machen sie extrem etwas falsch. Und aus meiner Sicht müsste die zweite Konsequenz sein, sofortiger Stopp aller Tests, zumindest mit den Stäbchen, wo EU draufsteht. Noch ein weiteres Ergebnis, wenn R draufsteht, also Gamma-Bestrahlung, Radiation, dann wurde tatsächlich nichts gefunden. Das heißt, das allerhöchste der Gefühle, aber das macht mich auch nicht besonders glücklich, wäre, wenn man sagt, okay, jetzt nur noch das mit den R-Stäbchen, aber jetzt, um das jetzt zu vervollständigen, die Sache ist so überflüssig wie ein Kropf. Ich zitiere immer wieder die Ergebnisse aus Bremen vor einem Jahr. 70.000 Tests, davon 112 positive, davon PCR 15 positive und man braucht kein Prophet zu sein, dass die meisten von denen, wenn nicht sogar alle, falsch positiv waren. Also das Ganze ist total sinnlos, kostet einen Haufen Geld und schädigt die Gesundheit unserer Kinder und zwar nicht nur durch das Ethylenoxid und den ganzen Plastikkrempel, der im Körper bleibt, sondern sollten eigentlich die Grünen sich auch mal hinter die Ohren schreiben. Das sind ja Berge von Plastikmüll, die entstehen. Und ich habe es mal abgeschätzt, 5 bis 10 Tonnen giftige Chemikalien, die jede Woche so einfach in die Umwelt geschüttet werden. Normalerweise müsste das Laborabfall sein.
5 bis 10 Tonnen pro Woche?
Ja. Ja, das sind 300 Mikroliter pro Test. Und das muss man nur mal hochrechnen. Bei den auf die 20, 30, 50 Millionen Schnelltests pro Woche, die in Deutschland durchgezogen werden. Und das sind ja, das ist ja ein sogenanntes eine Pufferlösung. Das heißt, da ist eine relativ starke Säure und eine relativ starke Base drin, dass das Ergebnis des Tests hoffentlich nicht davon abhängt, ob ich gerade eine Coca-Cola oder eine Milch oder sonst was getrunken habe, was ja dann alles entweder pH kleiner oder größer als 7 macht. Das stabilisiert soll es dann ja bei ungefähr pH 7 stabilisieren. Nur abgesehen davon, dass da auch mal ganz viel Gold-Nanopartikel mit in die Umwelt gelangen, wenn es verbrannt wird. Also es ist aber na, wie gesagt, das Allerschlimmste ist dieses Ethylenoxid.
Es gibt ja zwei mögliche Angriffslinien gegen diese Testerei. Das eine ist die Testungen als solche anzugreifen. Da wird man vor Gericht meistens auf Granit beißen, weil sämtliche Gerichte jetzt letztens auch wieder der neu eingerichtete Infektionsschutzsenat beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg diese Testungen für völlig richtig halten. Das leiste einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Das OVG Lüneburg ist sogar der Meinung, dass Kindergartenkinder rechtmäßig getestet werden dürfen. Also da fragt man sich, okay, Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Achtung, wir erinnern uns. Das war jenes Gericht, an dem der 13. Senat, der früher für Infektionsschutz zuständig war, ein paar Mal aufmüpfig geworden ist, zuletzt 2G im Einzelhandel gekippt hat. Was macht dann die Regierung? Sie regiert über das Gerichtspräsidium in die Geschäftsverteilung rein und dann wird man eben ein neuer Senat für Infektionsschutzsachen gebildet und dem 13. Senat die Zuständigkeit dafür qua Geschäftsverteilung entzogen. So, es gibt aber eine zweite Angriffslinie, die man sagt, okay, wenn wir schon testen, dann aber bitte nicht mit diesem Giftmüll. Ansatzpunkte davon, dass so etwas erfolgreich sein könnte, haben wir beim Verwaltungsgericht in Magdeburg im Dezember erleben dürfen. Da wurde einer Schule die Verwendung eines bestimmten Tests untersagt. Da ist noch nichts die Rede davon gewesen, was da alles für Gift drin ist. Da genügte es dem Verwaltungsgericht, dass auf dem Beipackzettel drin steht, nur für Volljährige. Und diese Beipackzettel sind unglaublich hilfreiche Erkenntnisquellen, wenn man nämlich da gleichzeitig sieht, nur von medizinischem Fachpersonal auszuführen, dann darf das der Lehrer eben nicht machen. Denn der Lehrer ist nicht kein medizinisches Fachpersonal. Wenn der irgendwie eine 20-Minuten-Schulung vom Rektor gekriegt hat an der Schule, dann wird er noch nicht zum medizinischen Fachpersonal. Das heißt also, man müsste im Prinzip, dummerweise kriegt man das nicht mit einem Normenkontrollantrag hin, sondern da muss wirklich jedes Elternteil für sein eigenes Kind kämpfen. Ja, man müsste beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung beantragen, des Inhalts, dass die Tests der Firma, was weiß ich, Shenzhen Schrott Tests Incorporated International, ja, meistens sind das irgendwelche Importe aus China, untersagt wird und dass dem Kind der Schulbesuch gestattet wird, ohne Rücksicht auf eine Testung, solange sie keinen vernünftigen verwenden. Das Blöde ist natürlich, dass dann holen sie den nächsten Schrottimporter aus China und dasselbe Spielchen geht von vorne los. Man braucht dafür einen langen Atem, aber dieser Weg ist erfolgreich, weil man da die Schulleitungen richtig ärgern kann. Ja, und da man diese Prozesse ja vielleicht sogar gewinnt, bleibt der Staat auf den Kosten sitzen, insbesondere auch für die anwaltliche Vertretung. Und wenn man sich die entsprechenden Muster anschaut, man kann sie aus der Lektüre der Entscheidungen ableiten, wie man den Antrag zu formulieren hat. Und dann schreibt man im Prinzip nur hin, mein Kind geht in die Schule so und so viele Jahre alt und getestet wird mit dem und dem. Und guckt euch mal den Beipackzettel an, da steht nichts von Minderjährigen, da steht nichts von, dass Laien das anwenden dürfen. Liebes Gericht, untersage das bitte. Ja, das kriege ich möglicherweise sogar mit ein bisschen Glück sogar ohne Anwalt hin. Aber ich habe ja im Vorfeld dieses Treffens gesagt, wir haben so viel jetzt neues Material aktuell zu den Tests, dass ich das Musterschreiben vom letzten Mal aktualisieren will. Und wenn ich schon mal Musterschreiben bin, dann kann es eben auch sein, dass ich vielleicht einfach mal auch so einen Musterantrag auf einstweilige Anordnung formuliere, den Sie dann als Eltern verwenden und bei Gericht einreichen können. Denn anwaltliche Hilfe ist rar gesät. Ich sage es immer wieder, es ist wieder in der Bibel. Die Ernte ist groß, es gibt zu wenige Arbeiter. Wir haben noch zu wenig anwaltliche Unterstützung für die Corona-Mandate. Aber so eine Sache kriegen Sie notfalls auch ganz alleine hin. Na? So, das war jetzt vielleicht mal so ein bisschen zur Einleitung. Und natürlich ist es Körperverletzung an den Kindern, wenn ihnen Ethylenoxid eingeflößt wird, in einer Weise, die diesem Körper verbleiben kann. Das heißt also, wenn die Schule sehr renitent sich weigert, diese Ethylenoxid-Sachen rauszunehmen, dann kriegt halt der Schulleiter oder der Lehrer, wer auch immer darauf besteht, eine Strafanzeige wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen oder wegen Körperverletzung und Amt vielleicht auch eine einstweilige Verfügung vor den ordentlichen Gerichten, dass er das gefälligst zu unterlassen hat, weil er damit die Gesundheit unserer Kinder nachweisbar gefährdet. Werner, vielen Dank für deine Erläuterungen. Das war sehr hilfreich zu sagen, ein einziges Molekül reicht. Ja, das schreibt man dann auch so in den Antrag rein.
Das Stichwort rechtsanwaltlicher Beistand, das war eine gute Vorlage. Viele unserer Eltern melden uns natürlich, dass sie wegen Bußgeldverfahren oder Zwangsgeldern in Hauptsacheverfahren geladen werden. Und die stellen sich immer die Frage, kann ich denn als Eltern, egal wer, ohne rechtsanwaltlichen Beistand in so ein Verfahren gehen? Und wenn ja, was könnte mir im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das versuche, ohne einen rechtsanwaltlichen Beistand zu tun? Das fragen tatsächlich sehr viele Eltern.
Also, ich bin ja immer der Meinung, dass die Eltern sich eigentlich viel besser vertreten könnten und ihre Kinder vertreten könnten, als das jeder Anwalt könnte, weil sie kennen ihre Kinder und sie kennen sich auch selber. Sie kennen die Probleme der Kinder in diesen Zeiten, aber sie müssten sich auch trauen, das einfach zu sagen, so zu sagen, wie man das eben sagt. Man geht zum Richter und man sagt dem Richter, mein Kind testet sich nicht, mein Kind testet sich noch nicht, nur mein Kind hat Kopfschmerzen unter der Maske. Ich habe hier Ihnen mal ein Protokoll gemacht, wann, bei welchen Gelegenheiten mein Kind Probleme hatte unter der Maske. Ich zeige Ihnen mal, dass mein Kind Nasenbluten hat, um mal ein ganz alltägliches Problem dieser Nasentests zu nennen. Und schön wäre natürlich immer, wenn die Kinder sich selber dazu auch äußern würden. Die kann man ja als Zeugen durchaus mitbringen. Die Erziehungsberechtigten, die dann der Vernehmung zustimmen, sind auch gleich anwesend. Die sind ja beschuldigt. Also in dem Bußgeldverfahren einem Amtsrichter einfach mal klarzumachen, wie die Probleme in der Praxis aussehen und dass das Kind das einfach nicht will. Und dann einem Richter, setzt halt voraus, dass das Kind das auch selber nicht will, ja, das ist dann die Frage. Aber einem Richter dann klarzumachen, was soll ich denn tun? Soll ich Prügelstrafe anwenden? Was soll ich tun, um mein Kind dazu zu zwingen? Machen Sie mir mal einen Vorschlag. Das wäre schon mal eins, weil man dann rauskitzeln würde, wenn es soweit ist, dass vielleicht der Richter doch nicht die Prügelstrafe anordnet. Oder doch? Wir alle wissen, der Bayerische VGH hat gesagt, Zwangsgeldfestsetzung ist rechtmäßig. Ja, Und der Test ist zum Pflichttest geworden. Jetzt gibt es aus Bayern halt Bestrebungen, da einen Abänderungsantrag nach § 80 Absatz 7 zu machen. Wenn ich halt diese Zwangsgeldgeschichte angehe, muss ich halt zum Verwaltungsgericht, da muss ich aktiv werden und muss selber einen Antrag stellen. Wenn ich das nicht hinkriege, brauche ich halt vielleicht einen Anwalt. Was ich im Bußgeldverfahren oder im Zwangsgeldverfahren immer sagen würde, zögert so lange wie möglich hinaus. Und im Rahmen der Anhörung nichts zu sagen und zu sagen, wir warten, bis der Bußgeldbescheid bekommt. Warum soll ich nicht im Anhörungsverfahren zum Beispiel sagen, dass mein Kind sich nicht testet? Warum soll ich da nicht ein Schreiben vorlegen? Warum soll ich dem Jugendamt nicht sagen, so, ihr macht uns jetzt mal einen Vorschlag. Ich bitte euch um Mitwirkung, einen Vorschlag zu machen, wie mein Kind ohne Maske in die Schule reinkommt, wie mein Kind ohne Selbsttest in die Schule reinkommt. Und dann hat man möglicherweise sogar noch einen Attest und sagt, dieser Schulleiter erkennt es einfach nicht an. Ja, geht doch auf das Jugendamt zu und versucht es einzubeziehen. Einige Jugendämter sind dadurch zumindest ansprechbar und die hören auch zu, andere eben nicht. Aber man muss diese ganze Palette ausschöpfen. Und das kann man selbst, indem man einfach sagt, ich vertrete hier mein Kind. Ich kann Ihnen mal sagen, wie das bei uns zu Hause abläuft. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass ich mein Kind beschule, sehr wohl beschule. Was ich aber auch noch mal sagen will, heute kam raus, die aktuelle Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb des Hessischen Kultusministeriums. Das Hessische Kultusministerium von wegen Freedom Day, ja, das Hessische Kultusministerium wird ab dem 7. März 2022 die Masken nicht mehr verpflichtend machen am Platz, aber sie empfehlen, sie zu tragen. Wenn schon der Kultusminister empfiehlt, dass sie getragen werden müssen, dann wird sämtliche untergeordnete Stelle sagen, wir empfehlen das auch. Und was wird dann der Schüler in der Klasse umgeben von anderen tun, der zwar anderer Meinung ist, aber umgeben von einer Gruppe von Schülern, die sagen, du tötest uns und du bist auch nicht geimpft. Es bleibt in Hessen für die Zeit ab 22. Februar bei 3 Testen pro Woche. Und das Einzige, was sich positiv verändert, wenn einer ein Infektionsfall nachgewiesen ist, wenn ich schon das Wort wieder höre, dann wird nicht 14 Tage, sondern nur noch 7 Tage, 5-mal die Woche getestet. Es wird sich nichts ändern für die Schüler. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja? Wir haben weiter das Problem mit den Tests. Wir haben dementsprechend auch weiter das Problem, dass Ethylenoxid in diese Körper der Schüler reingelangt. Und wir werden das, was im Moment verpflichtend ist, aufgrund eines sozialen Zwangs, eines Gruppenzwangs weiter haben. Die Masken werden weiter getragen. Da erwarte ich dann auch, wenn schon Lehrer sagen, sie sind gegen den Distanzunterricht, Lehrer, Schulleiter, noch nicht mal der Kultusminister, ich sage nur Hessen, da erwarte ich nicht, dass dann irgendeiner sagt, wir gestatten diesem Schüler, dass er die Maske absetzt. Da wird es nicht dabei bleiben. Und wenn es außerhalb des Platzes ist, ja, in den Gängen der Schule oder ich sage jetzt mal Pause, wie viele Schüler werden in der Pause immer noch gezwungen, eine Maske zu tragen? Es wird sich nichts ändern. Und das müssen die Eltern verstehen und im Rahmen dessen auch dann einfach sagen, wir müssen jedes Argument gebrauchen. Und ein wichtiges Argument ist immer, wie geht es den Kindern damit? Das steht im Mittelpunkt. Wie geht es den Kindern? Es geht nicht darum, denn dass die Eltern dann als die bösen Eltern, die Querdenker, die Rechtsradikalen, was immer sie dann sein sollen, bezeichnet werden, sondern es geht darum zu sagen, wie geht es dem Kind damit? Und das Kind auch in den Mittelpunkt aller Bemühungen stellen, die vor Gericht im Streitverfahren, sowohl im Verwaltungsstreitverfahren als auch im Bußgeldverfahren vorgebracht werden. Ja. Für uns als Minderheit ist es nur möglich, die Kinder aus der Schule rauszulassen. Oder in der Schule den individuellen Weg zu gehen. Und die Eltern müssen den Schutzschirm über das jeweilige Kind ausbreiten. Aber dass wir damit rechnen dürfen, dass eine große Anzahl von Eltern da mitmacht, damit ist nicht zu rechnen. Das ist inzwischen verinnerlicht. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Und da sehe ich im Moment nur die Möglichkeit, weiter standhaft zu bleiben. Und zu sagen, wenn ihr in der Schule euch nicht langsam wieder einfindet, also hessischer Kultusminister zum Beispiel verweist auf den Berufsverband, das nehmen Sie sehr ernst. Ich nehme auch die Stimme des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte sehr ernst, der unter anderem eine Aufhebung der Maskenpflicht in den Schulen gefordert hat. Ist schön, aber er empfiehlt zum Schluss dann doch wieder die Masken. Wenn ich merke, dass ein Kultusminister so das Recht bricht und so gegen medizinische Tatsachen handelt, da muss man sagen, dann sind die Kinder in diesem Schulsystem falsch.
Wir haben sehr viele Berichte von sehr tapferen Eltern, die sich tatsächlich für ihr Kindeswohl einsetzen und die auch dann wirklich Kinder aus der Schule fernhalten und damit dann natürlich dann der Schulpflicht dann auch die Schulpflicht verletzen. Und wir haben zum Beispiel einen bei uns in der AG, der auch vor das Verwaltungsgericht dann gezogen wurde und im Eilverfahren dagegen geklagt hatte, gegen das Zwangsgeld. Und hat leider verloren. Und in der Begründungsschrift stand dann drin, dass Eltern eine Verpflichtung haben, auf die Meinungsbildung ihrer Kinder einzuwirken. Ich weiß nicht, wie das zu werten ist, wenn man vorher ein Zwangsgeld angedroht bekommt und dass man dann auf die Meinungsbildung einwirken soll. Aber da stand dann noch als Beisatz, zur Not unter Zuhilfenahme des Jugendamtes. Wir haben schon tapfere Eltern, die sich für ihre Kinder einsetzen.
Das ist doch unser Kernproblem. Wir können nur denjenigen helfen, denen auch geholfen werden, die sich helfen lassen wollen. Wenn ich mitspielen will, da kann man nichts machen. Und da sollten wir uns auch wirklich, wirklich, wirklich hüten, weil es ist verschwendete Zeit, verschwendete Energie. Deswegen, es ist doch immer deutlicher zu sehen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Das System ist so infiltriert von den Marionetten und von den mitspielenden Ja-Sagern, dass es nicht mehr reparabel ist, an keiner Stelle, weder in der Wirtschaft noch in der Erziehung, noch in der Justiz, noch in der Erziehung. Also bleibt doch letztlich nur eins, du hast es ja eben auch in etwa angedeutet, Holger, raus aus diesem System und was Neues aufbauen. Das geht, das haben wir ja schon gesehen an einigen Stellen, das muss nicht so eskalieren, wie wir das neulich bei uns im Ausschuss mal berichtet haben, sondern man kann das auch ein bisschen zurückhaltender machen, was jetzt kein Vorwurf sein soll, weil ich verstehe die Leute, die das gemacht haben, aber es ist die einzige Möglichkeit. Dieses System stirbt im wahrsten Sinne des Wortes und zwar zusammen mit seinen Protagonisten. Das ist nicht zu verhindern. Wir wissen, dass keiner von uns in dieses System wieder zurück will. Wir wissen auch, dass wir das den Kindern nicht zumuten können, weil da schlichtweg keine Werte, nicht den falschen, sondern gar keine Werte vermittelt werden, außer wenn man sagt, Ja-Sagertum. Das hat keinen Sinn. Also wir können die Gerichte damit auch ein bisschen beschäftigen. Der eine oder andere Richter wird auch den Mumm haben in den ganz ernsten Fällen oder dann, wenn die Fälle so geschildert werden, wie du es gerade beschrieben hast, Holger, und du eben auch angedeutet hast, Martin, wenn man dem Richter wirklich zeigt, was hier abgeht, da könnte es passieren, dass dann geholfen wird. Aber grundsätzlich können wir uns nicht darauf verlassen, dass aus diesem System auch nur der Ansatz von Hilfe kommt. Wir sollten aber nicht dastehen und warten, bis das System zusammenbricht und seine Protagonisten alle verstorben sind, sondern wir sollten jetzt schon dafür sorgen, dass daneben etwas, parallel dazu etwas Neues entsteht. Und das ist auch und gerade in der Justiz notwendig.
Also mein Ansatz ist immer, zu sagen, unser Grundgesetz ist eine tolle Verfassung. Das Problem sind die Personen, die gerade in den verantwortlichen Ämtern sitzen. Das fängt bei den Regierungen an, das geht bei den Parlamenten weiter. Aber ich vertrete ja gerade deswegen ab und zu auch mal selber den einen oder anderen Fall, weil ich meine eigene Wahrnehmung von der Justiz machen möchte, weil ich denke, was läuft hier schief? Ja, wenn ich sage, wir müssen raus aus dem System, mir ist es allen wichtig, ich möchte nicht jene Nahrung geben, die sagen, diese Querdenker und Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker sind alle Demokratieverächter. Nein, wir sind diejenigen, die dafür kämpfen, dass Rechtsstaat und Demokratie auf deutschem Territorium wiederhergestellt werden. Ja, das sage ich auch immer, das sage ich auch bei öffentlichen Auftritten immer wieder. Ich bin ein ganz großer Fan der Demokratie, ich bin ein ganz großer Fan des Rechtsstaates, ich bin ein ganz großer Fan der Freiheit und sehe, dass alles drei gerade so nach und nach den Bach runtergeht. Und dafür kämpfen wir. In die Ämter müssen neue Personen und natürlich muss man überlegen, ob Demokratie vermittelt durch Parteien in einem repräsentativen Parlament, ob das die einzige denkbare Form von Demokratie ist, oder ob Demokratie nicht auch anders gelebt werden kann. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle.
Den Ball will ich aufnehmen, Martin. Das ist ganz richtig und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder betonen. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Wir wollen den Rechtsstaat und wir wollen die Demokratie. Aber das alles hängt zusammen. Und wer den Rechtsstaat zerstört, der zerstört die Demokratie. Also, ich sehe es exakt genauso. Wir sind diejenigen, die diese Werte, diese Grundwerte, ohne die ein menschliches Zusammenleben nicht möglich ist, verteidigen. Die anderen greifen sie an. Das ist immer offensichtlicher. Und wer sich damit nicht auseinandersetzen will, der macht einen groben Fehler. Wenn er nämlich innerhalb dieses Systems weiterkämpft, dann rennt er gegen Windmühlen. Also, man kann es versuchen, vielleicht am ehesten da, wo man noch glaubt, rechtliches Gehör zu finden. Das ist ja auch eine zentrale Institution der Justiz. Rechtliches Gehör muss ich erstmal kriegen. Aber wenn noch nicht mal zugehört wird, sondern nur eine Antwort kommt, wie du sie gerade geschildert hast, Norbert, von wegen, wirk mal auf dein Kind ein, hol die Axt raus, ne? Nichts anderes steckt doch dahinter. Und gelegentlich kannst du ja vielleicht sogar das Jugendamt dazu bringen, mitzuhacken. Das reicht nicht. Das ist nicht rechtliches Gehör. Das ist, Peter Hane zitierend, Verarschung.
Ich denke, es gibt ja sehr viele Menschen, die ja, also wir sehen ja, dass auch auf den Straßen Leute unterwegs sind, die auch geimpft sind und so weiter. Und ich glaube, wenn auch die Menschen, die jetzt diese Zweifel bekommen, in der Schule klar zeigen, wir machen das eben nicht, wir machen auch nicht weiter mit, wenn jetzt zum Beispiel, also wenn das so eintritt, dass das ab dem 3. März dann da nicht mehr erforderlich ist, das aber den Kindern dann auch zu sagen, ihr braucht das jetzt nicht mehr machen, ich möchte auch nicht, dass du das nicht mehr machst. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ich sehe auch, dass bei uns, also meine Kinder gehen ja noch in den Kindergarten, also wir haben da nie mitgespielt bei dieser ganzen Geschichte und es wird auch akzeptiert und ich glaube, das ist, also die nehmen teil an diesen Pooltestungen beispielsweise und ich glaube, es ist einfach auch eine gewisse Entschlossenheit und ich glaube, dass wir im Moment an so einem Tipping Point sind, wo ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da der Weltartikel von gestern, dass die Hochrechnungen aus den Krankenkassen, die Impfschäden viel, viel massiver sind, auch jetzt schon manifest, als das zugegeben wird, also das erweckt einfach immer mehr Leute und ich glaube, da ist jetzt ein Moment, wo man wirklich mitreiten kann auf der Welle und ich glaube, dass das ein ganz gutes Zeichen ist, wenn die Eltern das auch machen und auf die Kinder auch entsprechend einwirken, dass es nicht mehr nötig ist und dass man, oder überhaupt, dass es nicht nötig ist und dass man eben das jetzt auch macht. Wir haben letzte Woche gesehen im Ausschuss, ganz toll, die Margot Zübner, die da vom Jugendamt herausgekommen ist und eben das, was wir ja schon angedeutet hatten, der Woche davor gesagt hat, wie sie da die Zustände sieht und ich glaube, es ist wichtig, immer mehr Menschen wenden sich da auch nach außen und sagen die Dinge, die richtig sind und die man sagen muss.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, da gibt es einfach eine Entwicklung bei den Eltern. Die steht jetzt gerade an, weil sie sehen, was da los ist mit den Kindern. Und dann müssen wir einfach den Mut machen. Und da kann ich auch nur sagen, die Vernetzung findet über die Basis statt. Die findet über die ganzen Vernetzungen an unserer Basis statt. Und man kann immer jemanden finden, der auch betroffen ist und sich gegenseitig Mut machen.
Ich hätte ein schönes Beispiel aus Bremen, aus einer Kita. Da haben offensichtlich genügend Eltern rebelliert, dass die Kinder in der Kita getestet werden sollen. Und plötzlich ging es, dass sie zu Hause getestet werden können. Ich würde gerne noch ein schönes Bild zeigen zu den Masken, wenn ich darf. Das sollte sich eigentlich jeder anschauen, der meint, die Masken würden irgendwas nützen. Das ist eine Raster-Elektronen-Mikroskop-Aufnahme von einer Maske, die zum Beispiel dann im Reinraum getragen wird. Und was wir sehen, oder das Wichtigste hier, ist da unten der Maßstab, 200 Mikrometer. Das heißt, wir sehen Löcher, die sind 10 Mikrometer groß, 50 Mikrometer groß. Und was sollen die zurückhalten? Viren mit 0,1 Mikrometer oder irgendwelche Aerosole von mir aus, 0,5 bis 5 Mikrometer, das sieht doch ein Blinder, das kann nicht funktionieren. Und selbst das hält noch nicht mal Bakterien zurück. Also diese ganze Maskengeschichte ist eine echte Verarschung. Das kann gar nicht funktionieren.
Ja, es gibt in der Juristerei den Begriff der normativen Kraft des Faktischen. Das bedeutet, dass manchmal die Fakten für sich sprechen. Und das müssen wir nutzen als Bevölkerung, als Betroffene von diesen aberwitzigen, durch absolut keinerlei Evidenz unterstützten Tatsachen. Das ist absolut richtig, was Norbert eben gesagt hat, was Holger angedeutet hat und auch was Martin angedeutet hat. Wir müssen die Zuständigen mit den Fakten direkt konfrontieren. Wir müssen ihnen zeigen, guck mal hier, das sind die blutigen Taschentücher. Guck mal hier, dann nehmen wir so ein Bild, das ist super, was du da eben rausgeholt hast, Werner. Dann nehmen wir so ein Bild und zeigen denen das. Und jetzt argumentier du dagegen. Und wenn du dann immer noch meinst, was weiß ich, welche Behörde da gerade am Randalieren ist, wenn du dann immer noch meinst, dass ich meine Kinder dazu zwingen muss, diese Maske aufzuziehen oder mit diesem Test zu arbeiten und es passiert was, dann bist du dran. Nur so scheint das zu funktionieren. Die Leute müssen persönlich unter Feuer genommen werden, indem man ihnen einfach die Fakten zeigt. Und dann sagst du, ab jetzt bist du bösgläubig. Jetzt kannst du nur noch sagen, ich bin bescheuert und verstehe nichts. Aber das ist deine einzige Verteidigungsmöglichkeit. Und ob du damit vor Gericht durchkommst, wenn meinem Kind was passiert, das ist zumindest zweifelhaft.
Also, wenn ich kurz was dazu sagen darf. Wenn man Zeit gewinnen will bei den Tests an den Schulen, dann kann man der Schulleitung durchaus sagen, okay, Kinder, wenn ich mein Kind testen lassen soll, gib mir drei Dinge. Erstens den Beipackzettel, zweitens das Sicherheitsdatenblatt zu sämtlichen Inhaltsstoffen drittens natürlich auch den Nachweis der fachlichen Qualifikation derjenigen, die die Tests abnehmen sollen, damit die mal so ein bisschen ins Grübeln kommen. Diese Tests sind A, für Minderjährige nicht zugelassen, B, für Anwendungen durch Laien nicht zugelassen, C, möglicherweise sogar giftig. Wenn ich da entsprechende Beweise vorlegen kann, dann habe ich da eine Chance, auf diesem Feld weiter zu interagieren. Und ich glaube, darauf werde ich auch meine Bemühungen stützen. Ich habe mit den Musterscheiben, mit der Aktualisierung deswegen gewartet, weil ich den Input der heutigen Veranstaltung abwarten wollte. Und ich nehme daraus vor allen Dingen mit, wir brauchen nicht nur ein Musterschreiben an die Schulleitungen, sondern auch gleich ein Schriftstück, mit dem man dann die gerichtliche Eskalation vorantreiben kann, wenn man keinen Anwalt findet. Was die Bußgeldverfahren anbelangt, wäre natürlich genau ein solcher Vortrag auch ein taugliches Mittel, um den Notwehreinwand zu begründen. Denn eine Schulpflicht, die mit einer Testpflicht verbunden ist, die ihrerseits auf nicht ordnungsgemäß zugelassenen oder vielleicht sogar giftigen Teststäbchen beruht, und die ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf die körperliche Unversehrtheit der Kinder, der man nicht anders ausweichen kann als durch Fernbleiben von der Schule. Bei den Masken habe ich gerade dieses Versuch, die Richterin hat allen Ernstes gemeint, ich habe es, glaube ich, letzte Woche erzählt, na, das OVG Münster hätte doch schon am 6. Mai festgestellt, dass von den Masken keine gesundheitsschädlichen Wirkungen ausgehen, als ob das OVG Münster in einem Eilverfahren ohne Beweisaufnahme schlauer ist als die Autoren der Studien, die ich als Anlage zum Protokoll gereicht habe. Ich wollte die verlesen lassen, passierte alles nicht. Rechtsbeschwerde ist raus, ist auch fristgerecht eingegangen. Ich habe den Rückschein in meinem Briefkasten vorgefunden. Das geht jetzt beim OLG Hamm weiter. Und wenn ich da wieder einen Dreizeiler kriege, dann muss man eben überlegen, was man dann mit diesem Ergebnis macht. Also ich bin immer noch so weit, ich versuche, diesen Rechtsstaat herauszufordern. Mal zu gucken, ob da noch ein Docht von Rechtsstaat glimmt. Beim Amtsgericht Höxter bin ich leider auf Granit gebissen. Der Kampf an der juristischen Front geht aber weiter.
Ich wollte noch mal freundlich daran erinnern, dass das BfArM, das Bundesamt für, wie heißt es, Arzneimittel und Risikomanagement, dass die bei der Sonderzulassung der Tests geflissentlich verschwiegen haben, zu sagen, welche Tests für Minderjährige sind. Weil das Thema war nie offen. Und dass wir immer nur, weil wir alle angeblich freiwillig mitmachen bei diesen Tests und weil die Eltern unterschreiben, dass die Kinder freiwillig an dem freiwilligen Testangebot teilnehmen dürfen, überhaupt getestet werden. Die testen sich ja immer selber. Und das wissen die von Anfang an, warum die das machen. Weil ein Minderjähriger nicht selbst einwilligen kann, weil ein Minderjähriger im Zweifel diesen Test gar nicht benutzen darf. Wenn man mal ein paar Beipackzettel angeguckt hat, das war schon im April so letzten Jahres, als sie das eingeführt haben. Und es hängt immer nur daran, dass man die Eltern so weit nötigt, dass sie dabei mitspielen. Aber wenn wir jetzt das mit dem Ethylenoxid aufgreifen, ich hoffe, dass diejenigen, die das haben untersuchen lassen, das auch schon ans BfArM geschickt haben und vielleicht parallel dazu auch noch an der Staatsanwaltschaft, dass wir da eine Antwort bekommen. Ich kann nur sagen, die Reaktion letztes Jahr im April, Mai, war, sich totzustellen und immer wieder zu sagen, die Liste der sonderzugelassenen Tests, ja, die finden Sie auf der Website. Da hat aber keiner gesagt, für welche Altersklasse die zugelassen sind. Und dieses Blödstellen, also dem kommt man auf der Weise, auf die Weise nicht bei. Den käme man dann bei, wenn man sagt, so, hier ist ein Staatsanwalt, der ermittelt mal, wenn ihr es schon nicht tut.
Es wird am Ende der Bodycount sein. Also wir können uns noch so lange darüber unterhalten, ob die Strafanzeigen nun endlich rausprasseln müssen oder nicht. Es wird der Zeitpunkt kommen, da wird der Teil der Justiz, der noch lebt, wieder auf die Beine kommen. Im Moment sind die eingeschüchtert, insbesondere durch diese symbolischen Aktionen gegenüber den Richtern und den Sachverständigen in Weimar, die da in Weimar jedenfalls sich ans Recht gehalten haben. Aber es wird der Zeitpunkt kommen. Bis dahin können wir nichts Besseres tun, als uns so schnell wie möglich darüber im Klaren zu werden, dass dieses System nicht unser System ist. Diese Regierungen sind nicht unsere Regierung. Sie werden und sind uns seit 30 Jahren vom World Economic Forum und dem Council on Foreign Relations präsentiert worden. Die arbeiten nicht für das Volk, die arbeiten für die andere Seite. Und wenn einem das erstmal klar ist, dann wird einem im selben Moment auch klar, wir brauchen ein neues System, nämlich eins, das für uns, für die Menschen da ist. Dieses System ist nicht für uns da, sondern für die andere Seite. Aber es wird nur der Bodycount am Ende dazu führen, glaube ich, dass das eine noch größere Anzahl von Menschen, ich glaube, es haben schon 20-30% begriffen, dass es noch eine größere Anzahl von Menschen versteht. Das ist tragisch, das ist dramatisch, aber es ist wohl unausweichlich.
Aber nicht nur diese Regierung ist nicht unsere Regierung und diese Politiker sind nicht unsere Politiker und dieses System ist nicht unser System, sondern diese Schulen sind nicht unsere Schulen und diese Lehrer sind nicht unsere Lehrer.
Richtig.
Das steht heute Abend im Mittelpunkt. Und deswegen hatte ich letztes Jahr gesagt, gründet Schulen. Und ich kann nur noch mal appellieren, wenn wir alle uns in eine andere Gesellschaft begeben, dann sollten wir versuchen, andere Bildungsmöglichkeiten zu finden. Mittlerweile haben wir eins erreicht, viele Eltern haben überhaupt keine Lust mehr, ihre Kinder in irgendeine Schule zu schicken, weil sie dem ganzen System misstrauen und sagen, spätestens bei der Ersatzschule wird das System ja wieder vereinnahmt. Kann ich alles verstehen, aber wir müssen versuchen, alternative Bildungswege anzustreben. Und wenn das Wort halt Schule heißt, dann heißt es erstmal so. Und ich sehe es nach wie vor nicht als vergebens an, weil wir durchaus sagen würden, gerade in städtischen Ballungsräumen, da müssten wir doch ein paar Eltern zusammenkriegen, die sagen, wir schaffen diese Schülerschaft, wir haben genügend Klientel. Und es geschieht da zu wenig. Und das tut mir persönlich weh, weil ich weiß, mit wie viel frischem Elan man da letztes Jahr im Sommer gestartet war. Und die Leute kehren ins System zurück. Und deswegen nochmal warnend hier, was ich heute Abend hier auf DIN A3 ausgedruckt habe, damit ich es auch lesen kann. Das Hessische Kultusministerium hört im März nicht auf. Und wer glaubt, dass es dann im April besser wird oder im Mai, der Standardsatz vieler Eltern, die im System sind und ihre Kinder wieder hinschicken, sagen, ja, wir haben ja noch keine Impfpflicht für Kinder. Wenn die Impfpflicht kommt, dann werden wir es Nein sagen. Das wollte ich heute Abend noch mal sagen. Wir müssen die Leute mitnehmen, ja. Wir müssen die Alternativen anbieten. Und vielleicht müssen wir auch sagen, wenn die Leute ein Bußgeld bezahlen und dann frei sind, dann zahlen wir eben jedes Jahr einmal Bußgeld. Und dann ist Ruhe. Dann ist einmal Bußgeld bezahlt und dann sind wir frei für den Rest des Jahres und sagen, ihr könnt uns mal.
Meine Botschaft an die Eltern da draußen ist halt auch, bitte seid stark für eure Kinder, weil die haben keine Lobby, ja, für die setzt sich keiner ein, außer ihr tut es. Deswegen seid da stark und lehnt euch auch ruhig mal für euch. Genau, fragt die, wie fühlt ihr euch? Und die Kinder geben euch da auch eine Antwort.
Also die Arbeit, die AG Kindeswohl macht, das möchte ich mal ganz kurz sagen, die bauen gerade auf, dass es Telefonnummern gibt für ganz Deutschland, wo sich Eltern wenden können, einfach mit ihren Problemen sich vernetzen. Denn alleine einer derjenigen zu sein, wo man nicht weiß, wie man sich helfen kann oder ob es noch andere gibt. Vielleicht erfährt man über unsere AG, dass es im Nachbarhaus noch jemanden gibt oder so, der sich genauso nicht traut. Deswegen, also diese AG hat eine richtig tolle Arbeit schon gemacht und ist weiterhin im Aufbau. Wer mitarbeiten will, kann sich auch bitte dann an die AG wenden. Hilfe ist hier dringend notwendig.
Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.